Herzlich willkommen bei Alles Lab, eurem besten Lab-Podcast. Hier sprechen heute Ira und Nina, denn wir haben uns zum Thema Erzbösewichte die Herrschaft über diesen Podcast an uns gerissen. Ira, möchtest du unseren Zuhörenden unsere Geisel und Gastgeber schnell nochmal vorstellen?
Öffnen wir doch die Verliestore mal einen Spalt und lassen Alex und Tom selbst zu Wort kommen.
Hilfe! Nein, natürlich, hallo.
Hi.
Hallo.
Ja, ihr habt es gehört, wir haben ein Thema. Es ist das wunderschöne Thema der Bösewichte und vor allem der weiblichen Bösewichte. Und wir haben Gäste, zwei Stück, die Ira und die Nina. Was ist es genau? Wir versuchen heute die richtig bösen NSCs und Festrollen und Kampagnen-NSCs zu besprechen. Also tatsächlich die, die ihr nicht direkt auf dem Schlachtfeld umlegen könnt, sondern die Person hinter der Person, hinter der Person, hinter der Person, die quasi das Ganze kommandiert oder gegen euch arbeitet, von der ihr lesen dürft und irgendwann nach 80.000 Cons auch mal gegen sie kämpfen könnt und heldenhaft verlieren, weil verlieren natürlich die bessere Variante ist. Ist natürlich viel schöner, wenn man davon reden kann und überlebt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, jetzt mal eine Frage an euch beide. Spielt ihr überhaupt auch böse Spielercharaktere? So, wenn ihr hier seid für böse Nichtspielercharaktere?
Böse ist so ein dehnbarer Begriff. Also ich habe tatsächlich noch einen GSC, NSC-GSC, festen Charakter in einem militärischen Endzeit-Setting, die jetzt per se nicht böse ist, aber in der Sorte unnahbar und sehr hoch in der Hierarchie, dass sie auch gerne als Antagonist wahrgenommen wird, weil man muss schon viel Verhandlungsgeschick und eine große Portion Mut aufbringen, um sich da hinzubewegen und zu sagen, Leutnant Rabe, ich brauche dann mal. Also nicht das ursprüngliche Böse in dem Sinne, aber zumindest ein schwieriger Charakter.
Mal nachfragen, ist es schwierig, du meinst halt auch für die Mitspielenden herausfordernd?
Ja, also für die Mitspielenden in der Form, dass sie sehr, sehr kurz angebunden ist, sehr stringent, sehr geordnet, sehr geradlinig, wenig schnörkelhaft, wenig ansprechbar, wenig zugänglich, ja.
Du meinst, sie würde nach Real-Life-Standards als unhöflich und so rüberkommen, dass man denkt, so, was ist denn mit der los?
Autoritär. Also sehr, sehr autoritär. Wie gesagt, wir bewegen uns in einem militärischen Setting. Mhm. Man sollte halt, also man kriegt sehr, sehr früh, sehr, sehr schnell mit, dass man die Zeit dieses Charakters echt nicht verschwenden sollte. Und wenn sie das Gefühl hat, man verschwendet gerade ihre Zeit, wird es auch gnadenlos rückgespiegelt. Mhm. Und derjenige wird eingedampft auf, bringen Sie mir jetzt Kerninformationen, ansonsten breche ich das an der Stelle ab, weil dazu ist mir meine Zeit einfach zu schade. Und dann lässt sie auch Leute stehen, genau mit dieser Direktheit.
Ja, verstehe. Ira, das klingt ja so, als ob so ein Charakter schon, wenn das so eine Herausforderung ist, nicht gerade unbedingt ein Einstiegscharakter wäre. Wie bist du denn dazu gekommen, einfach zu sagen, ich spiele jetzt auch mal einfach was Unbequemes und was Forderndes?
Wie kommt man zu Charakteren? Wie die Jungfrau zum Kind? Irgendwann glauben irgendwelche anderen Leute, dass man das gut machen könnte. Man selber sitzt dann erstmal da und sagt, okay. Mhm. Was braucht ihr? Was wollt ihr? Was soll transportiert werden? Und ich sag von mir selber schon seit vielen, vielen Jahren, ich bin so ein Berufs-NSC, sprich mich an und sag mir, Ira, wir brauchen einen Charakter, der so und so und so und so die Tendenzen hat und das im Prinzip als Job hat. Gib mir eine Jobbeschreibung und dann sag ich, okay, wie viel prozentualen Anteil kann ich da noch einfüllen? Und dann mache ich das. Also ich bin da so ein Mensch, Ich habe tatsächlich lange, lange, lange gebraucht, um den ersten eigenen Spielercharakter auf die Beine zu stellen und zu sagen, da fühle ich mich wohl mit drin und das, jetzt bin ich einfach nur Spieler, weil ansonsten mochte ich immer sehr dieses NSC oder GSC-Dasein mit was sollen die anderen erleben, ja, was
Okay.
soll transportiert werden an Inhalt, an Emotionen, an Stimmung.
Das nenne ich mal Hingabe zur Dienstleistung. Krass.
Nina, wie ist das bei dir? Spielst du einen bösen Spielercharakter?
Nein, ich habe noch nie einen bösen Spielercharakter gespielt. Also das Schlimmste, was man bei mir halt treffen konnte, ist halt, wie Ira das ja auch mit ihrem Charakter gerade skizziert hat, wir sind die Guten, nicht die Netten. Da haben wir ja auch schon über Alex und Lynn in anderen Folgen, also Alex Charakter und von Maren, die sind auch gut, aber nicht nett. Und schlimmer ist es bei mir echt nie geworden. Ihr habt ja auch schon sehr viel über einen meiner Labcharaktere erfahren in Folge 23. Und also ich war immer von Herzen gut, manchmal unhöflich.
Okay. In Folge 23 haben wir tatsächlich auch gehört, wie Nina zum Lab gekommen ist. Ira, dir dürfte klar sein, dass ich dir diese Frage stelle. Wie bist du eigentlich zum Lab gekommen?
Ich habe die klassische Karriere beritten, bestritten, vom Pen and Paper, ja, über dann den Einstieg ins Vampire, dann direkt Vampire Live in Frankfurt Ende der 90er. Also ich labe
Na, geil.
seit Anno Tuck kann man das schon sagen. Also man darf schon gar nicht drüber reden, wie lange. Hab dann eine Pause gemacht, bin dann mit Fantasy nach vielen, vielen Jahren wieder eingestiegen. Es war grauenvoll. Es war die schlimmste Con meines Lebens. Und habe dann wieder eine Pause gemacht und bin dann tatsächlich erst wieder als NSC, als Schlachten-NSC beim Untoten Fleisch wieder eingestiegen. Und ab da ging es aber kaskadenförmig aufwärts und sehr intensiv. Und habe eine ganze Weile sehr intensiv Horror- und Zombie-Settings gemacht, habe mich als Zombie unglaublich wohlgefühlt. Und ja, bin dann in eine Orga eingestiegen von einer Endzeit-Con und habe dann da, wie gesagt, auch einen leitenden und führenden Charakter ITWOT übernommen. Ja.
Okay.
Und das heißt, okay, also ihr spielt beide schon auch selber als SCs herausfordernde Charaktere. Also muss man nicht unbedingt ja als böse, also ist ja nicht böse, wie Nina gerade sagte, aber schon anspruchsvoll irgendwie und sehr komplex und auch schon relativ lange. Habt ihr das Gefühl, dass der Schritt dann zum, ich spiele jetzt mal einen Erzbösewicht in auch einem großen Setting sehr schwer ist? Oder wie ist euch der Einstieg gut gelungen da rein?
Also, ich muss dazu sagen, ich bin wirklich dazu gekommen, dass ich angesprochen worden bin. Also ich bin so jemand, weiß nicht, kennst du diesen Typus Menschen? Du bist in einer Organisation und sagst dann irgendwann, komm, ich mach so ein bisschen Orga-Kram mit, ich kann ganz gut mit Menschen, ich kann ganz gut Leute koordinieren. Dann kommst du auf eine größere Gruppe, die sich diesem Orga-Thema verschrieben hat. Und während man dann zusammensitzt und große Planungsabende macht, kommt dann irgendwann der Moment, an dem ich immer den Fehler mache, aufzustehen und zu sagen, ich habe da mal eine Frage. In dem Moment geht so der gesamte Fokus des Auditoriums auf einen und dann trägt man das vor, was man so als Kernfrage wirklich hat. Im besten Falle ist man dann nicht ganz so doof und kommt ganz eloquent rüber und am Ende des Abends sagen Leute, wer ist das eigentlich? Und so erging es mir im Prinzip, dass ich eigentlich für eine relativ kleine Fraktion der NSCs einfach mal insistierende Fragen stellte. Und daraufhin dann jemand kam und sagte, wir suchen da noch für eine festrollende Besetzung. Und wir glauben gerade, du würdest das hinkriegen. Und so bin
Ja,
ich
Ira
dazu
ist einfach eine
gekommen.
Wucht.
Und gepaart mit der Unfähigkeit, Nein zu sagen. Quatsch.
Gepaart also ich habe es die ganz blöde Angewohnheit, ich halte so Erwartungspausen schlecht aus. Ja,
Oh,
wenn so,
okay.
wenn so Fragen kommen und es wird eine Gruppe von Menschen gefragt und es trifft so auf dieses stumpfe Schweigen.
Oh
Und
Gott,
dann
ja.
wechseln sich die Blicke und jeder denkt so, irgendwer wird als erstes umfallen. Ich bin immer die, die als erstes umfällt. Und dann sagt, ja gut, jetzt ich mach's halt. Was muss gemacht werden? Oder ich gebe die Antwort oder ich gebe eine Tendenz oder eine Diskussionsgrundlage, irgendwas.
Ist doch toll. Ich meine, das klingt so ein bisschen auch nach Abenteuer. Ich meine, auch Sachen anzunehmen, glaube ich, die man selber noch nicht gemacht hat und sagt, ja, ich mach das jetzt. Wie fühlt sich das an für dich?
Mein Leben ist ein einziges Abenteuer.
So, nämlich.
Jeden Tag aufs Neue. Oh, wahrscheinlich denkt das mein Kind auch immer, wenn ich dann da sitze und sage, ich habe auch keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wir machen es jetzt einfach.
Ja, ich meine, es gibt ja, glaube ich, diesen Spruch mit Wachstum beginnt außerhalb der Komfortzone. Ich meine, das ist doch ein wunderschöner Anlass sozusagen zu wachsen. Nina, wie war das bei dir? Wie bist du dann in den ersten Schritt dann sideways in eine NSC-Bösenrolle gewankt?
Ja, also ich habe, als ich wusste, wir treffen uns und wir reden darüber, habe ich natürlich auch in meine Erinnerung gegraben. Und tatsächlich meine erste Erzbösewicht-Rolle hatte ich ein bisschen zu jung, so mit 17 und total ungeplant, denn ich sollte eigentlich nur die böse rechte Hand von einem richtig coolen Schwarzmagier spielen. Das war so ein Charismat, der immer der Böse war auf allen Kampagnenrollen, weil er einfach so großartig ist und auch so ein, sein Leben war ein Abenteuer. Auf dem Weg zum Korn auf dem Motorrad brach er sich ein Bein. Und da sagte die Orga, du bist der Schwarzmagier. Und ich so, nee, ich bin ja die Schülerin vom Schwarzmagier und stehe daneben. Nein, der hat sich ein Bein gebrochen, der Michael, du bist der Schwarzmagier. Ich so, boah, scheiße. Und ich habe es richtig schlecht gemacht. Also ich habe es am ersten Tag richtig schlecht gemacht, weil ich dann, ich habe Zauber einfach so rausgeballert, ohne was darzustellen. Und das, wie, also war ja ein Schwarzmagier, ne? Und einfach so wie so eine Gatling-Gun. Und weil irgendwann kam so der Moment, erst war das total cool. So. Dann kam aber so ein Moment, wo es eng wurde mit Spielern, die mich irgendwo gestellt hatten. Und diese Rolle sollte noch gar nicht fallen, weil die sollte halt erst am Samstag, Nachmittag oder Sonntag, oder wurde sonntags noch gespielt. Die sollte erst am Sonntag halt besiegt werden. Mhm. Und ich war jetzt in so einer Todeszange, weil auch viel zu wenig NSCs da waren, die mich beschützen konnten. Und dann habe ich also diese Zaubergatlin angeworfen und bin dann irgendwie richtig schlecht entkommen. Entschuldigung, ich war halt 17, ne? Sowas, ich habe es nicht besser gewusst und war überfordert. Und da hat mich ein Kumpel zur Seite genommen, der auf Spielerseite war, meinte, Nina, komm mal, Alter, das war scheiße.
Oh, nee.
Dann so richtig schlimm, so, hey, wie kannst du denn das nur? Das ist super frustrierend für uns. Und ich so, oh Gott. Er hat so recht, ey, wie hätte ich das denn gerade als Spieler empfunden? Und bin an diesem Moment so unglaublich gewachsen, habe mich erstmal eine Stunde zurückgezogen, habe mir das ganze Regelwerk nochmal genommen, habe geguckt, was gehört zu den Zaubern, was sind da für Komponenten? Die kennst du ja noch nicht alle. So lange habe ich auch noch nicht gelabt mit 17. Und habe mich dann auf meinen Hosenboden gesetzt und es am Samstag schon ganz, ganz anders gemacht. So richtig mit, ich will das darstellen und hier und habe irgendwie auch gemerkt, okay, die anderen reagieren sowieso auf mich. Denn ich bin ja auch gerade so der Moment und ich bin auch diejenige, die aufpassen muss, dass ich mich nicht zwischen zwei Gebäuden in die Enge nehmen lasse, damit so eine Situation nicht passiert. Und lieber mal einen dummen Spruch oder beziehungsweise so einen herausfordernden Spruch nicht bringen, sich dafür aber adäquat zurückziehen. Und das hat irgendwie so einen Grundstein in mir gelegt, dass ich halt gemacht habe, also gemerkt habe, ich lege da gerade die ganze Dramaturgie dieser Szene fest. Wenn ich einen Treffer ausspiele, wissen sie, ich bin sterblich. Wenn ich das nicht mache, sind sie vielleicht frustriert. Also muss ich eine Art finden, wie ich drauf reagiere. Also du bist tatsächlich gerade der Regisseur, denn die SL kann gar nicht so schnell stoppen, das hat sie nicht gesagt oder sowas sagen. Das geht ja nicht, das ruiniert die Szene ja noch viel mehr als ein beschissener Zauber. Und bin daran richtig gewachsen. Also Frank, Dankeschön. Das war genau richtig. Habe ich dir auch schon 15 Mal gesagt bestimmt, aber es war genau richtig. Und in dem Moment bin ich sehr gewachsen und ich habe viele gute Festrollen gespielt, aber viel lustiger waren die bösen Festrollen. Und dann wurde es halt immer mehr. Und wie Ira halt gesagt hat, dann hat man das gemacht oder man war irgendwo vielleicht auch als Spieler ganz auffällig und dann klingelt das Telefon und jemand sagt, wir brauchen mal ein Erzvampir. Hast du eigentlich Himmelfahrt schon was vor? Ja. Und dann warst du dieser Erzvampir und hast nicht voll versagt, weil du jetzt ja weißt, dass du das voll schön machen musst und dass du voll wichtig bist und dass alle Augen auf dich gucken. Und dann klingelt das Telefon und dann wird gesagt, magst du vielleicht auch bei uns in der Kampagne mal das und das machen? Ja. Das war schon ganz schön cool, war aber auch viel leichter, als es noch viel weniger Cons und viel weniger Live-Rollenspieler gab. Bevor ihr da draußen jetzt traurig seid, dass bei euch das Telefon noch nicht klingelt. Das geht mittlerweile jetzt über Facebook oder Instagram. Keine Sorge.
Aber krass, aber das dass, Empfehlungs- du das, Entschuldigung.
Das Empfehlungsmarketing läuft weiter.
Irgendwann gibt es ein Netz, also gibt wahrscheinlich auch eh ein Netzwerk für, hast du mal Kontakte zu und so. Könnte ich mir vorstellen. Aber das klingt ja nach einer, auch einer krassen, wenn du sagst, das ist so eine Wachstumsgelegenheit gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht für jeden was, erstmal so hart irgendwie Kritik zu kriegen und danach einfach reflektiert weiterzumachen. Ich glaube, das braucht auch so ein bisschen, klingt so nach Resilienz, Erfahrung, zu sagen, ey, was mache ich daraus jetzt? Und dass du dann einfach das weitergemacht hast, finde ich ja schon echt erstaunlich oder sehr, sehr lobenswert, weil ich kann mir andere Leute vorstellen, die dann sagen, weißt du was, macht euren Fuck doch selber. Und dann frustriert aufgeben oder so nach so einer Ansage. Das ist ja schon.
Na, wir hatten ja keinen mehr. Der echte Bösewicht hatte sich das Bein gebrochen. Ja. Ich hatte mir ein Kleid genäht, was halt genau seine Farben, also er hatte so eine schwarze mit blauem Pansamt besetzte Robe. Und ich habe ein schwarzes Kleid mit hässlichem blauen Pansamt besetzt, damit jeder sieht, wir gehören zusammen. Es gab uns zwei, da kann man ja nicht auf der Hälfte aufhören, das muss man dann durchziehen. Ja. Oder auch als das, was du schon bei Ira bemerkt hast, ich bin auch voll schlecht im Nein sagen.
Bei der Beschreibung deiner Kleidung rufen gerade die 90er bei uns allen an und wollen ihre schlechte Kleidung zurückhaben.
Ja, ich erzähle ja auch gerade, also ich möchte ja nicht also auf mein Alter eingehen, aber ich erzähle ja auch gerade eine Geschichte aus den 90ern, lieber Tom. Wenn du mal 28 Jahre zurückrechnest.
Dann ist das, ja.
Aber diesen Mental Breakdown innerhalb von bösen Rollen, den hat man auch einfach. Den hat man wirklich.
Mhm. Aber vielleicht kriegen wir ja ein Bild von deiner Rolle, wenn du sie hast, im Discord. Oder vielleicht von der Kleidung, die du damals angehabt hast, damit die Leute sich das besser vorstellen können.
Tom, ich würde so gerne zu meiner eigenen Schande so etwas liefern, aber das war ja vor der Zeit der Lab-Fotografie. Weißt du, da wurde ja noch analog fotografiert auf Labs. Und ich habe, es gab bestimmt auf irgendeinem Kanal mal ein Foto davon. Also ich weiß, wir haben ein Foto gemacht, weil wir es dann ins Krankenhaus zu Michael schicken wollten mit lieben Grüßen. Die Orga hat dieses Foto gemacht, nicht mal ich habe das gesehen. Und ich habe dieses Kleid natürlich schon in den frühen 2000ern dem Feuer überantwortet, weil
es
nicht mehr zeitgemäß war.
Verstehe ich völlig. Und danach, wie ist es bei euch mit, was für Arten von Bösewichten habt ihr dargestellt? Dass die Leute da draußen einfach mal vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, wie sie die Bandbreite des Bösewichts ist. Wir haben ja immer den generischen oder die generische Nekromantin so als den Bösewicht, den wir hier regelmäßig nennen. Aber es gibt ja weitaus mehr. Wir haben jetzt einen Erzvampir gehört, nicht netten Leutnant, also ein Offiziersrang. Aber was habt ihr sonst noch so dargestellt?
Also gut, in meinen Horror- und Zombie-Lab-Zeiten natürlich der Standard-Zombie, ja, also das personifizierte, tote, böse Fressmaschine, ich greife dich instant an, wenn ich dich in die Finger kriege. Was natürlich jetzt so an dieses Thema Dialoglastigkeit nicht so rankommt. Ansonsten, ja gut, ich spiele im Moment halt primär einen bösen Charakter, der allerdings, muss ich sagen, nicht dieses typisch antagonistische hat, man sieht ihn und wenn man sich nähert, möchte er ihn töten, sondern meine Form von bösem Charakter ist halt eine sehr große perfide Geschichte, also eine sehr psychologische Geschichte.
Okay.
Ja, die großartige Paraderolle. Die Libellenkönigin für alle, die es noch nicht erkannt haben.
Nina, wie ist das bei dir?
Ja, ich versuche immer, also wenn ich Einfluss nehmen kann, kann man ja nicht immer, ne? Also versuche ich immer rechtschaffene Bösewichte zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch was darunter vorstellen könnt. Mit rechtschaffenem Bösewicht meine ich, die denken, die wären eigentlich die Guten. Also ich spiele dann eine untote Figur, die wirklich der Meinung ist, die Untoten sind die Guten und die Menschen, Elfen, Zwerge und Spieler à la Gouverneur, das sind die Invasoren, die sich gerade unser Land holen wollen. So, und ich möchte mein Volk beschützen und ich möchte für mein untotes, wundervolles Volk da sein und in der Schlacht vorneweg deren Jeanne d'Arc sein und mache das so richtig mit ganzem Herzen. Einerseits, weil Bösewichte sind ja meistens wahnsinnig fantastisch kostümiert und ich finde, so eine Bodenständigkeit tut da auch richtig gut. Und zum anderen, man möchte ja auch berechenbar sein in der Rolle, also so ein bisschen geerdet und berechenbar, damit die Spieler auch wissen, was sie da bekommen. Denn also du hast ja nicht immer den gleichen Spieler vor dir und das macht dann vielleicht, deine Handlungen machen vielleicht nicht so viel Sinn. Und wenn du halt so berechenbar, geradlinig, gesettelt und ein klarer Charakter bist, dann können die Spieler viel eher mal meine bösen Pläne vorausahnen und schon was dagegen übernehmen. Und sie haben auch dann, also ich bilde mir eine geringere Hemmschwelle, mit mir mal zu reden, weil die halt wissen, so ich kann ja jetzt mal hingehen und ich kann jetzt mal rausfinden, was diese Figur will, ohne dass ich gleich von Leibwache 3 abgestochen werde, weil auch wenn Leibwache 3 das unbedingt will, wird sie dann ihre Hand heben und sagen, nein, ich möchte seine Worte erst zu Ende hören. Und wenn sie gut sind, dann verschone ich vielleicht sein Leben. So, und auf so einen Move bauen dann meine Gegenübers und offenbaren dann auch ganz viel von sich und offenbaren auch so die Verwundbarkeit, die auch die eigenen, also die Spieler sind ja wahnsinnig verwundbar, denn die sind ja gut. Ne? Und das offenbaren sie, dass sie halt sagen, so nein, nimm mich statt der Seele meines Bruders. Oder gibt es so ganz tolle Szenen, die sich daraus ergeben. Und ich kann immer mit glaubhaften Charakteren besser arbeiten. Na, da hört ihr schon raus, das ist so halt mein gutes Herz, ne? Nur halt einmal durch die Spiegelwelt gezerrt. Aber tatsächlich ist es dann so, dass ich dann so inbrünstig vor einer großen untoten Stadt stehe und irgendein Heerführer, ihr merkt, ich vermeide, dass ihr raten könnt, aus welchem Kampagne das stammt, vor einem Heerführer stehe und sage, du rührst mein Volk nicht an. Und das so ernst meine, dass mir die Stimme zittert und ich selber merke, wie ich ein Riesenkloß im Hals habe und plötzlich auch meine Gegenüber diesen Riesenkloß im Hals haben, weil echte Emotionen springen ja über. So, und das ist dann halt mein Trick. Und ich meine das auch ganz ernst und gebe auch meinen letzten Blutstropfen dann dafür, dass das halt so rund ist. So, und das ist halt ja, rechtschaffend.
Das klingt aber schon nach einer Aufgabe, die, glaube ich, sehr viel Feingefühl, so höre ich das raus, auch für den Moment bedarf oder halt auch dieses, wo finde ich Spielangebote? Auch denn so wie ich das raushöre, korrigiere mich, falls ich falsch liege, Nina, ist herauszufühlen, auch als Bösewicht, zu sagen, wo lauern jetzt die Spielmöglichkeiten, anstatt sie zu beenden, was man vielleicht Bösewichten gern unterstellt. Sucht ihr ja, glaube ich, auch nach der besseren Gelegenheit, um noch vielleicht spannendes Spiel zu generieren.
Du musst halt einen Charakter haben, der Facetten hat. Weil, wie gesagt, dieses reine Schlachtenbösewicht, dem du entgegentrittst, mit dem du einen Schlagabtausch hast und der dich niedermacht oder du ihn niedermachst, also das ist ein Charakter, den ich zum Beispiel nicht spiele.
Das
Also
ist so spannend, ne?
mit der Libellenkönigin. Ich habe den großen Vorteil, dass ich ähnlich wie Nina dieses Thema habe, absolut anspielbar zu sein. Natürlich immer mit dem Risiko, dass es etwas kostet. Die Interaktion mit der Libellenkönigin kostet immer etwas. Und gleichzeitig aber diese absolute Authentizität in der Rolle zu haben, dass das, was ich spiele, auch so meine. Und das, was ich in dem Moment vertrete, auch an Inhalten und an Dialogen. Und ich habe das große, große Glück, mit meiner Antagonistenrolle sehr, sehr tiefe Gespräche zu führen. Ich habe unwahrscheinlich viele tolle Gespräche, zum Beispiel über die Liebe oder über Familie und Gemeinschaft und Zusammenhalt, wo Spieler mir ganz oft dann auch im OT rückmelden, dass es sie extrem mitgenommen hat, weil das, was ich ihnen sage, tatsächlich aus einer natürlich pervertierten Variante aus meiner Antagonistenrolle, aber absolut nachvollziehbar ist. Und ganz oft haben Spieler das Problem mit der Libellenkönigin, dass sie aus dem Dialog rausgehen und sagen, das hat Hand und Fuß, was die sagt. Das stimmt. Was mache ich denn jetzt damit? Ich muss die hassen, ich weiß es eigentlich, aber die hat mich berührt. Und genau das ist im Prinzip der klebrige, giftige Honig, der mit dieser Rolle zusammenhängt.
Aber das klingt ja auch schon so, als ob da für euch beide so der besondere Reiz drin liegt. Ich glaube, diese Feinfühligkeit gepaart mit dem Gefühl für den Moment, nach dem Spiel suchen, interessantes Spiel anbieten, Merkt ihr diese Last dieser Verantwortung in dem Moment?
Oh ja.
Naja, und wie?
Wie geht ihr damit um? Was ist das? Macht das mit euch?
Also ich kann eine kurze Anekdote aus meinem ersten Einsatz auf einer Großveranstaltung mit meiner Libellenkönigin erzählen. Die Libellenkönigin ist ein Charakter. Du triffst auf sie und du hängst an ihren Lippen. In dem Moment, wo du dich ihr näherst, weil sie erzählt dir, du bist das tollste Wesen, der schönste Mensch. Du bist gerade genau das, was sie gerade möchte, und sie sieht in dir gerade genau das, die Perfektion. Das habe ich auf dieser Großveranstaltung, ich weiß nicht wie oft, jedem einzelnen Spieler gesagt. Ich habe Menschen im Arm gehabt, wildfremde Menschen, Gesichter in den Händen gehabt und habe ihnen in völliger Überzeugung gesagt, du bist das schönste Wesen, was ich gerade sehe. Ja. Ich habe dann tatsächlich am Abend, als ich aus der Rolle rauskam, einen so harten Breakdown gehabt, dass ich in der Dusche saß und mich so furchtbar gefühlt habe, weil ich mich wie der schlimmste Pickup-Artist ever gefühlt habe. Weil du, wenn du das ungefähr 100 Mal versuchst, jemandem zu sagen, dass er gerade das schönste Wesen ist, was du je gesehen hast, und das versuchst auch wirklich mit aller Überzeugung, weil die Spieler das ja auch hören wollen, ja, und die Menschen dir eine Rückmeldung geben, dass sie dass das gerade mit ihnen was macht. Erzähl mal einem Menschen, einem ganz normalen Menschen, wie oft hört ein ganz normaler Mensch von einer anderen wildfremden Person, du bist schön.
Das macht was,
ich,
ne?
Sehe dich. Ja, ja. Das macht was mit den Menschen. Und ich wusste zwar, dass ich diese Taktik so fahren möchte und das auf eine sehr fiese, narzisstische Art und Weise spielen möchte. Mhm. Aber was es im Endeffekt mit mir dann auch macht, darauf war ich nicht vorbereitet.
Oh, ja, klar.
Dass ich wirklich in dem Moment dann erstmal da saß und dachte, was machst du hier eigentlich? Die Leute sind Wachs in deinen Händen. Und es wurde noch mal schlimmer nach Corona.
Oh ja, wow.
Weil die Leute waren ausgehungert. Ich habe Bilder von Cons, wo mir weinende Spieler in den Armen liegen, einfach nur, weil ich sie angucke und sage, ich sehe deinen Schmerz. Und dann bricht was in den Augen und dann sitzen die da und weinen. Wow.
Ich weine ja schon gleich beim Zuhören.
Und ich möchte an der Stelle für euch nochmal dazu illustrieren, für alle, die die Libellenkönigin noch nie gesehen haben, dass Ira ein wahnsinnig tolles Make-up hat, was ihr Gesicht so verfremdet und so insektoid macht, und diese wahnsinnig langen, tollen Fingernägel, mit denen du dich halt selber geißelst. Das heißt, diese ganze Gestalt hat so was Unnatürliches, dass du gerade dieses... diesen Post-it-Pickup-Artist dazugelegt hast, das kommt dem gar nicht gerecht, weil jeder weiß schon, wenn er dich sieht, das ist durch und durch inhuman und in-time, wie du bist. Mhm. Ne? Weil manchmal kann man ja so ein Flirt von einem Rollenspiel nicht richtig unterscheiden. Da war ja auch die letzte Folge, Folge 35, Überbindung im Lab, auch ganz toll für hier in diesem Podcast. Aber also Ira macht da nichts, benutzt da keine echte dunkle Magie, sondern das ist ihre Darstellungsmagie, von der sie gerade spricht.
Ich sehe schon, wir werden ein Bild in den Discord legen.
Ja, auf jeden
Fall. Ich hatte gerade nebenher ganz frech gegoogelt und dachte, wow, was für ein geiles Make-up, was für eine Ausstrahlung, bitte. Ira, das ist ja Wahnsinn.
Danke.
Jetzt muss ich da einhaken. Wie ist das bei euch mit, ihr steckt unheimlich viel Geld und unheimlich viele Zeit, wenn nicht Geld, dann Zeit, in eure Rollen, in eure Ausstattung, in die Darstellung dieser Statistenrollen. Der verschiedenen Statistenrollen, natürlich. Die Frage, die sich mir aufkommt, weil wir haben viele, viele Neuhörende. Ihr seid, ich keine Ahnung, ihr seid quasi, the sky is no high. Wo seid ihr? Also, wo habt ihr begonnen? Wie habt ihr begonnen? Wie können Neuspielende, was für eine Ausstattung könnten sie sich besorgen, um zumindest bei euch als Sidekick mitzulaufen, vielleicht. Oder bei einer Orga zu sagen, hey, ich würde gern irgendwie eine kurze Statistenrolle haben, die auch böse ist, um da einfach mal reinfühlen zu können. Also quasi meine Frage zielt auf die Hemmschwelle ab. Also sprich, was braucht man?
Also Tom, das waren ja jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Immer noch offen mit, ist das Okay, genau. Also ist es viel Verantwortung? Ja, ist es. Warum haben wir so tolle Kostüme? Wahrscheinlich, weil wir der Meinung sind, wir sind nicht gut genug und müssen uns noch mit diesen Kostümen weiter boostern. Und bis man halt da ist, wo Ira und ich gerade tolle Szenen gestalten dürfen, ist es auf jeden Fall gut, wenn man da ein bisschen mitreißt, bis man da ankommt, wenn man viel Verantwortung in solchen Momenten hat. Und dann sagtest du ja auch schon Sidekick, was das Beste überhaupt ist. Also hoffentlich ist euer Mainkick noch da, wenn ihr als Sidekick anfangt, möchte ich da nur sagen. Aber das Gute ist, fast alle Bösewichte tragen schwarz. Das ist schon mal der totale Hack. Das heißt, man sucht sich eine schwarze Ausstattung, man hat ja vielleicht auch schon, wenn man sagt, ich möchte da als Sidekick mit, dann weiß man ja auch schon, wo die Reise hingeht. Ich möchte Sidekick bei der Libellenkönigin werden. Das beantworte ich, damit es unverbindlich ist. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt gar nicht, ob Ira überhaupt eine Entourage hat oder ob sie der unique Standalone auf dem Feld meistens ist,
Sag
umringt
ich
von
gleich was zu?
Spielerschwärmen.
Nee.
Aber das heißt, man kann halt mit Schwarz beginnen und dann kommt dazu, dass Accessoire passend zum Bösewicht. Ihr kennt ja aus meiner Anekdote schon den blauen Pansam. Das wäre jetzt heutzutage vielleicht was ganz anderes. Keine Ahnung. Lila Schlangenleder, weil ich bei den Druchi mitspielen möchte. Also kombiniere ich, also ich suche all meine schwarzen Sachen zusammen. Ich persönlich finde immer die geilsten Dinge in Gothic-Läden und muss auch einfach mal Sachen anfummeln und da mal hinfahren, dreimal anfassen, kaufen oder nachschneidern oder was auch immer. Aber da finde ich zum Beispiel irgendwie so Evergreens wie schwarze Stulpen, mit denen ich irgendwie meine ein bisschen doofe Tunika, die an den Ärmeln doof sitzt, aufpimpen kann, weil ich dann diese coole dreieckige Stulpe, die auf dem Handrücken liegt. Wisst ihr, dieses Bösewichte-Dreieck, dann irgendwie dazu mache. Da habe ich auch meine Mega-Plateau-Feldstiefel her. Das sind für alle, die es noch nicht wussten. Ich bin Wahrheit nur 1,70 groß und ich trage Gothic-Go-Go-Dance-Boots darunter. Und viele Dinge aus dem Gothic-Laden kann man erstmal nehmen oder man hat ein anderes cooles Gewandungsteil, was man schwarz färbt. Und schon hast du deine Grundausstattung und dir fehlen nur noch die Accessoires. Du bist schon fast fertig, lieber Einsteiger-Bösewicht.
Ich kann da ergänzen. Also, wenn du jetzt zugehört hast und sagst, okay, Libellenkönigin, da möchte ich unbedingt hautnah mit dran sein, wäre es in dem Setting, wo ich unterwegs bin, sich bei auf dieser Großkon dieser einen Fraktion anzuschließen, also im Schwarzen Eis. Und da kannst du einen ganz einfachen kleinen Charakter anfangen und im Prinzip nur dich melden bei der Fraktionsorga und sagen, du möchtest da irgendwie mehr Interaktion machen. Und dadurch, dass es halt sehr, sehr immersives und sehr emotionales Spiel ist, spiele ich das auch unglaublich gern innerhalb meiner eigenen Fraktion, weil ich habe im Prinzip mit dem Charakter in eine sehr, sehr Borg-artige Fraktion die Gefühle reingebracht und auch das durchlebt im Prinzip diese ganze Fraktion jetzt, die aus vorher sehr, sehr großer Uniformität und Gleichschaltung bestand, erlebt jetzt einen Emotionswandel. Und wenn du da sagst, ich möchte unbedingt eine kleinste Einheit spielen, aber emotionsbeladen mit der Libellenkönigin, dann ist jeder da unglaublich gerne zu eingeladen. Ich habe auf der letzten Großkon auch Begleitung gehabt von ganz einfachen Mitspielern auf meiner NSC-Seite und habe den Spielern zum Beispiel in einer Szene gezeigt, ich hatte einen Spieler mehr oder weniger im Dialog, in der Mangel und habe seinen Leuten zeigen wollen, was er eigentlich tiefst in seinem Inneren für einen Schmerz spürt, den ich spüre, den er aber nie zum Ausdruck bringt, weil er nach außen immer stark sein soll, und habe quasi so eine magische Übertragung gemacht auf meinen NSC, auf meinen Mitstreiter, und der ist zu Boden gegangen, schreiend, sich windend und hat diesen Schmerz im Prinzip wirklich zum Ausdruck gebracht, den der Spieler vor seinen eigenen Leuten quasi verheimlicht. Und das ist so eine Möglichkeit oder so eine Szene, die das beschreibt, was man für Optionen hat, wenn man sagt, man möchte quasi mit dem Bösen unterwegs sein. Oder halt, wenn ich weiß, dass Leute ganz dezidiert mit mir mitgehen möchten, sowohl auf NSC als auch Spielerseite, ist es immer möglich, da eine kurze Ansprache oder eine kurze Absprache zu machen mit mir. Und dann lässt sich das mindestens für eine coole Szene auch umsetzen.
Ja, wie cool. Ich finde das eh ganz spannend. Wie kommt es eigentlich dazu, dass man dann bei den Bösewichten ist? Oder wenn man halt sagt, okay, ich möchte mehr als Schlachtenfutter sein, ich möchte das auch. Ich möchte auch so sein wie die Libellenkönigin oder untote Heilige. Und ich finde das super toll. Sprecht das aus. Kommt an und sagt uns das. Also woher soll man das wissen? Ich habe das schon mal gehabt, dass ich auf Facebook angeschrieben worden bin. Da hatte ich ein Charakterfoto von meiner Ritterin gerade als Profilbild hochgeladen und bekam eine Nachricht so, hey, brauchst du noch einen Knappen? Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie toll man sowas findet. Es ist nicht so, dass wir solche Angebote oft bekommen. Und ich hatte in meiner Untoten-Fraktion auch mal, also ich habe nicht gerne Leibwache 3 dabei. Ich habe gerne die Leibwache dabei, die ich immer dabei habe, die ich kenne, der ich auch vertrauen kann, wo ich irgendwie weiß, ob ich dem Spieler was abfordere. Nur weil ich immer noch bei 30 Grad auf dem Feld stehe, weiß ich nicht automatisch, ob mein Gegenüber das auch noch kann oder ob der sich echt mal setzen muss, weil er gerüsteter ist als ich. Und ich finde sowas so toll, dass man da nicht alleine ist. Und ich habe irgendwann die guten Rollen, die ich auf großen Veranstaltungen gespielt habe, so Maskottchenrollen, die immer da sind und so ein Lager anleiten, halt ganz bewusst gegen die böse Seite eingetauscht, weil ich mich einfach auch rausziehen wollte und lieber weniger dafür größere Szenen spielen wollte. Und wie toll wäre das, wenn ich irgendwie so ein, zwei stellvertretende Spieler dabei hätte, die da so mit reinwachsen können, denen ich irgendwie all meine Tricks, wie nehme ich ein Feld für mich ein, wie machen wir den unauffälligen Rückzug, ohne dass die Spieler es merken, wie bewegen wir uns unbedrohlich und werden erst bedrohlich, wenn wir mitten in ihnen stehen. Das sind so Sachen, die würde ich so wahnsinnig gerne weitergeben und total gerne so eine Stellvertreterriege des mittleren Management
Ja,
ausbilden,
ich würde
um
sagen.
sich dann weiter und weiter zurückzuziehen. Denn wie Tom schon sagte, hinter dem Bösewicht ist immer noch ein größerer Bösewicht und ein noch größerer Bösewicht. Und mir reicht das auch, wenn ich Samstagabend sage, Muah, ich habe meinen bösen Plan vereitelt. Das finde ich viel besser, wenn das am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag ja, ich weiß auch nicht, meine Entourage dann schon mal für mich erledigen könnte aus dem mittleren Management. Wisst ihr, was
Das
ich meine?
ist ja auch eine unglaubliche Option, wenn du da mit so einer mächtigen Rolle stehst. Und ich merke das sowohl in meinem Endzeit-Setting mit meinem Leutnant als auch mit der Libelle, wenn du dann andere Leute sagst, ich zeige dir, was du sehen willst, aber ich lasse es andere tun. Erstens zwingst du dein Umfeld, was einfach nicht mehr nur dastehen kann und deine Kulisse bildet, ins Rollenspiel. Und das ist ja was NSCs gerne wollen. Manchmal aber auch völlig überrascht sind, wenn du sie dann so ins kalte Wasser wirfst. Und wenn du dann sagst, ich zeige dir über den Akolyten, über den Rack oder wie auch immer, was ich für eine Macht habe, indem ich dir zeige, die werden das jetzt tun. Und dann gehen die ins Tun und dann kommen die ins Rollenspiel und dann müssen die mit dem Spieler interagieren. Und du schaust im Prinzip einfach nur gönnerhaft zu, weidest dich an dem Anblick und sagst dann final zum Spieler, jetzt hast du gesehen, zu was wir fähig sind.
Oh ja.
Und andere haben es gemacht und das generiert für die Leute, und das ist auch die Verantwortung mit von solchen großen Rollen, dass du im richtigen Moment auch einfach die Szene auch abgibst, einleitest, abgibst, quasi anmoderierst, laufen lässt, abmoderierst. Ich habe das natürlich in meinem Militärsetting, habe ich das wesentlich einfacher, weil ich höre mir ganz oft von den Spielern dann irgendwie, ich sag mal, ihr Problem an. Die kommen dann und ja, Leutnant, bla 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 und hier und das und das. Und dann höre ich mir das an und sage, und was betrifft das mich? Und dann sitzen die erstmal da und sagen so, und dann sage ich, da, bitteschön. Also ich leite eine große medizinische Einrichtung mit fast 40 Mann Besatzung, quasi ein Emergency Room. Und dann höre ich mir, ich lasse die auch ausreden. Die bringen, also sie spulen ihren gesamten Sermon ab, sind dann schon erstmal froh, dass sie es überhaupt vorgetragen haben. Und dann kriegen sie im Prinzip dieses Thema, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Sehe ich so aus, als ob ich sie jetzt behandeln würde? Das können sie Arzt XY gerade nochmal erzählen. Und dann hat der Spieler so dieses, oh nee, wirklich. Muss ich das jetzt? Oh. Aber es generiert halt Spiel, indem ich es einfach stumpf delegiere.
Jetzt mal weg von den Großcons. Wenn, das heißt, ich versuche mal das zusammenzufassen, wenn die Neuspielenden auf NSC-Seite sagen oder auch auf SC-Seite sagen, hey, ich habe da völlig Interesse dran, das ist eigentlich das, was ich machen möchte, ihr stellt das so toll dar, ich möchte das eigentlich auch machen, auf die Orga zugehen oder auf euch vermutlich erstmal, weil die Hemmschwelle zu einer Orga zu gehen und zu sagen, hey, du leitest hier die ganze Kampagne, den ganzen Con, ich hätte da Bock, ist vermutlich höher, als wenn man zu euch als NSC geht nach einer coolen Szene und euch sagt, hey, vielen Dank für die Szene, die war echt schön. Frage, brauchst du noch einen Sidekick? Ist das vermutlich leichter, als wenn
also
wir...
Das Danke hören wir gern. Das wäre schon richtig adressiert.
Ja, okay, gut. Ich wollte das nur nochmal zusammenfassen, damit man da, damit die Leute sich dann auch leichter tun.
Ja, da, also mir sprichst du da auch total aus der Seele, Tom. Finde ich großartig, weil erstens, du bist dann ja kein Neuspielender mehr. Du warst ja zumindest auf einem Lab und hast gerade diese Szene miterlebt, die da gerade passiert ist. Und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten. Tom, ist das bei deiner Con-Reihe nicht so, dass es da ein Festrollen-Casting gibt, wo man sich auch bewerben könnte? Das ist natürlich nicht so persönlich, wie jemanden auf dem Klo oder auf dem Parkplatz abzugreifen und zu sagen, warte noch mal kurz, Nimue, brauchst du noch eine Leibwache? Das also, war jetzt der Name von meinem, von einer meiner untoten Figuren, der letzten.
Tatsächlich ist es bei uns so, dass wir ein schwarzes Brett haben, mit Rolle sucht DarstellerInnen und die Leute dann einfach sagen können, hey, klingt cool, sag mal, was brauche ich dafür? Kann ich das machen? Und dann unterhält man sich drüber, ob das passt oder nicht passt. Und ja, das Board wird immer gut abgearbeitet. Also das ist, damit man halt nicht das Problem hat, dieses, oh mein Gott, ich muss jetzt die, keine Ahnung, 20. Schlachtreihe mitkämpfen oder ich muss irgendwie den Dorfbewohner spielen oder irgendwas oder irgendwie die SchwarzmagierInnen. Nein, sondern dass man sagen kann, okay, ich hätte da auch eine Alternative in der dunklen Darstellung. Ja, das gibt es. Das ja, vermute ich auch leicht. Aber dafür muss man erstmal auf NSC-Seite sein. Auf SC-Seite tatsächlich ist es so, dass man dann auf die, auf irgendwen von den NSC zugeht und sagt, hey, übrigens, sag mal, ihr seid schon cool so in Schwarz-Grün. Gibt es da eine Möglichkeit? Ich wäre auch gern Schwarz-Grün.
Ja. Also ich finde das richtig super, ihr Neuspielenden und Altspielenden da draußen ins NSC-Lager zu kommen und zu sagen, ich möchte nochmal mit dem und dem sprechen. Das ist so großartig. Ich glaube, ich habe noch nie bei keiner von unseren ganzen Mädels und Jungs da hinten im Backstage mitbekommen, dass man sich nicht den Hintern dafür abgefreut hat, dass sowas passiert ist. Und das heißt ja auch, weißt du, das ist ja auch eine Person, die nicht nur davon gehört hat, sondern die das gesehen hat. Die gesehen hat, wie ist der Look der Fraktion, wie ist der Auftritt der Fraktion, wie ist das Setting von dem Con. Und du weißt einfach, dass du nur nachts spielst, weil es irgendwie zu der Fraktion gehört oder dass du in Rüstung auf dem Feld stehst. Du weißt ja schon, was dich erwartet. Und dann willst du es trotzdem, dann wollen wir dich auch. Und also wir bösen NSCs, wir wollen dich da draußen, denn wir sind, also Ira und ich sind ja verrückt, denn wir machen uns richtig viel Arbeit. Wir geben ganz viel Geld und Mühe aus, also wir schreiben an Szenen mit, wir sprechen das mit, also wir rennen von links nach rechts noch vor Time In, um das dann mit anderen Fraktionen möglicherweise abzusprechen und sagen sie, ja, wir kommen dann am Freitag, ne? Ja, aber nicht um 12, da haben wir eine Überraschungsgeburtstagsparty. Okay, wer um 10 recht? Ja, um 10. Also wir machen uns da so viel Mühe, inhaltlich, äußerlich, wann wir das machen, damit alle ganz viel Spaß haben, weil wir halt da ganz oben an der Spitze auch so wahnsinnig viel Verantwortung haben für das, was gerade auf dem Feld passiert. Und einer meiner schönsten Momente war mit einer großen Spielergruppe und ich habe sie alle umgebracht als untote Heilige und habe auch vorher mit, also mir auch Untote ausgesucht, die mich halt begleiten, habe halt gefragt, so habt ihr Lust, ey, das kann voll lange dauern und das war dann auch das Ende dieser Rolle und wir haben das so zusammen ausgetüftelt und ich war so dankbar über jeden Einzelnen, der mit war, dass da irgendwie meine untote Garde, die also aus ganz vielen Frauen bestand übrigens, ihr tollen Weiber da draußen, sogar am Ende, als der Charakter umringt in einem Spielerpulk dann endlich besiegt wurde, ist es natürlich auch noch wichtig, wie habe ich jetzt meinen coolen Abgang? Ich kann da ja jetzt nicht als Nina auf meinen Gogo-Plateau-Boots vom Feld wackeln, sondern wir haben dann überlegt, wie können wir diese Figur unsichtbar verschwinden lassen und haben vorher auf der NSC-Wiese geübt, wie sie mir aus meinem Kostüm helfen. Und dann haben mich doch tatsächlich die Untoten sich weinend über den gestorbenen Körper geworfen und haben mir dann vorsichtig die Hörnerhaube ausgezogen, dann hier ist da die Silbermaske genommen und wir hatten vorher, habe ich erklärt, so hier den Haken, dann geht geht da das Kleid auf? Und dann haben sie halt so mein Helm, meine Maske, mein Gewand Richtung große untote Festung getragen. Und ich bin mit der SL links raus in meiner Sportleggings geschlüpft unter einem Tuch. Und die Spieler haben sich wirklich gefragt, wo ist sie hin? Und ich habe so geweint, als die mich ausgezogen haben, weil es so emotional war. Die Untoten haben geweint, weil sie halt stückchenweise die Reste ihrer Heiligen zurück in ihre Heimatstadt getragen haben. Und dieser Moment, ich glaube, für die Spieler war es übrigens auch toll, die alle gestorben sind. Aber ich möchte jetzt gerade über dieses NSC-Bonding sprechen. Und dass diese bestimmt 50 Untoten mit mir da gestanden haben, die eine hat meinen Spickzettel in ihr Schild so geklebt, dass ich das lesen kann, hat das Schild extra auf den falschen Arm, also auf den rechten Arm gezogen, damit ich da unauffälliger notfallmäßig mal die Namen ablesen musste von den Spielern, die ich mir natürlich am Mittwoch vor Time-In besorgt habe, damit ich auch die richtigen Namen zu diesen Figuren sagen kann. Und bei all dieser Sache waren sie dabei und dann kriegst du so ein zugeflüstertes, ich habe Wasser dabei, wenn du brauchst. Ja. Und einen Strohhalm, weil du ja in deiner Maske nicht trinken kannst. Und das ist nicht in Worte zu fassen. Ja. Und in dem Moment stehst du auch da und sagst, ich glaube, die große Ansprache macht auch meine Leibwache auf der Seite. Die kann euch maßregeln, um einfach diesen Bühnenmoment zurückgeben zu können. Ja. Und diese Dankbarkeit und so. Also das, und wir wollen euch Freunde da draußen.
Da ist, ja. Aber da sieht man aber trotzdem, glaube ich, wie, wenn ihr so viel Liebe auch trotzdem in die Kostüme, das habt ihr vorhin so abgetan, wenn wir, ja, von wegen, das boostet ja alles. Aber ich finde, dass das diese Liebe zum Detail, die ihr da auch mit reinsteckt und auch in die Maske und so weiter. Ich glaube, jeder Aufwand, den ihr da so liebevoll mit reinbringt, ist gut investiert in das Gesamtbild. Ich glaube, dass SpielerInnen davon unfassbar profitieren und das auch zu wertschätzen wissen, wenn es so ein schönes Gesamtbild gibt. Und wie du sagst, so ein aufwendiges Kostüm, das sich da rausgeschält, dann wird das weggetragen. Wenn das einfach nur so eine Fluffigrobe gewesen wäre, dann wäre das vielleicht gar nicht möglich gewesen. Und manche sind sich da vielleicht nicht drüber im Klaren, dass halt auch viele NSCs sich um ihre eigenen Kostüme kümmern. Das wird ja nicht alles nur nach euch, glaube ich, geworfen, sondern dann noch zu sagen, ja, ich bastelt dann auch selber drum und wie sehe ich aus, wie wirke ich und so weiter. Das sind ja alles noch Gedanken, die ihr dann auch mit reinspielen lassen müsst. Oder korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Oder wird euch alles von der SL dann gestellt? Nee, ne?
Nein. Und ich muss jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil das, was Nina gerade erzählt hat, dieser Orden von unfassbar tollen Frauen, der da ihren Charakter, die Nemue, gespielt hat, das war mein Einstieg. Mhm. Also ich habe selber eine von diesen Schwestern gespielt und es hat mir ITWOT das Herz gebrochen, dass ich bei ihrer Sterbeszene nicht dabei war. Und als sie das gerade erzählt hat, musste ich auch gerade hart schlucken, weil ich einen riesen Kloß im Hals hatte, weil ich alles dafür gegeben hätte, in dem Moment in meine untoten Klamotte zu schlüpfen, nochmal die Schwester zu spielen und zu sagen, das möchte ich miterleben. Ja. Die Arbeit, die sich NSCs machen, und da nehme ich ausnahmslos jeden NSC, egal ob er auf einer Großcon ist, ob er ein kleiner Zombie ist oder sonst irgendwas. Die meisten NSCs, die ich kenne, geben ungefähr, also mindestens die gleiches Herzblut und Engagement und Liebe zum Detail in ihren Charakter, wie das jeder Spieler tut.
Ja, klar.
Also das ist einfach was, wo die Leute genauso drin aufgehen. NSC zu sein, ja, ist die gleiche Leidenschaft wie ein SC zu sein. Mhm.
Ja, und ihr habt ja nochmal dann eine viel tragendere Rolle, wenn ihr dann so Kernbösewichtinnen spielt, zu sagen, okay, ja, ihr werdet noch mehr in den Fokus genommen. Und ich glaube, das wäre zumindest auf mich der Druck noch wesentlich größer zu sagen, das muss en flic sein hier, was ich präsentiere. Deshalb spiele ich sowas nicht, weil ich glaube, ich würde einfach zusammenbrechen unter der Last dieser
Verantwortung. Ich sitze seit Jahren da und jedes Mal, wenn ich die Libelle mir angucke, denke ich so, oh Gott, glaubt mir das überhaupt jemand? Reicht das überhaupt? Ist das gut genug? Oh Gott, und was könnte ich denn jetzt noch und wo könnte ich denn hier noch? Und wenn ich dann die Fotos sehe, bin ich total happy und zufrieden, und wenn ich die Rückmeldung der Spieler kriege. Aber wenn Ira in ihrem Labkeller sitzt, und ich habe tatsächlich den Luxus, einen Labkeller zu besitzen, der nur dafür ausgestattet ist, und über mein Kostüm drüber gucke und so Kostümpflege betreibe, bevor ich auf eine Con fahre, denke ich jedes Mal so, oh, die Einzelteile sind irgendwie alles so banal. Ja, gerade auch wenn ich Sachen selber gebastelt habe oder selber zusammengestellt habe. Ich mache ja auch wie Nina meine Konzepte, meine Kostümkonzepte, bisschen zum, also ich bin so ein Make-up-Mensch. Ja, meine Make-up-Konzepte, ich bin Schneidern total unbegabt, das lasse ich immer machen. Aber wenn ich denke, als es hieß, eine Libellenkönigin, wo ich auch gesagt habe, Leute, wie stellt ihr euch denn bitte eine Libelle vor? Was soll ich denn machen? Ja, und dann kam so, ja, keine Ahnung, du machst das schon. Okay, und dann hatte ich einen ganz, ganz tollen Support, an der Stelle nochmal danke an Motte, die mir unglaublich geholfen hat, die Büroform herzustellen. Und habe dann im Prinzip die Sache nur fragmentarisch weiterentwickelt, ja. Und jedes Mal, wenn ich so anfange, denke ich so, okay, irgendwie, mir reicht das nie, mir reicht das nie. Also, wenn es nach mir ginge, hätte ich ungefähr 2 Meter große Flügel, die noch mit Motorantrieb sich aufstellen, möglichst noch nachtleuchtend sind und weiß der Geier noch was für Gadgets. Ich habe mal tatsächlich eine Anfrage gestartet nach Flügeln. Das ist unbezahlbar, weil ich die 1000 Euro einfach nicht aufbringen kann, die sowas kostet. Abgesehen davon, dass ich sie mit meiner Figur wahrscheinlich auch gar nicht tragen könnte, ohne ständig rückwärts umzufallen oder wenn Wind reingeht. Ja, ich wahrscheinlich
Oh
wirklich
ja,
abhebe
stimmt,
und einen Meter fliege.
wow,
Das sind alles so Sachen, die du dann beim Kostümdesign auch überdenkst und
ja.
trotzdem sitzt du in der Rolle immer da und denkst dir so, na, hoffentlich kaufen sie mir den Quatsch ab.
Warte, wir haben noch einen Riesenvorteil, den ich noch einmal ausstellen möchte, und zwar, wir Kampagnen-Erzbösewichte tauchen ja mehr als nur eine Veranstaltung auf. Dadurch entwickeln wir unsere Kostüme ja von Mal zu Mal weiter. Und das ist nicht nur, ich kann darin nicht pinkeln, ich brauche das zweiteilig, sondern also das gibt immer mehr Schmuck, immer mehr Tüdelkram, hier nochmal eine Schleppe, da nochmal ein bisschen schöner, und dadurch verteilen wir auch die Kosten halt auf mehrere Veranstaltungen und können uns so selber in die Tasche lügen. Und deswegen sehen wir bei unserem Sterben so wunderschön aus, weil wir da jahrelang noch nachbessern konnten. Wie bei
Ja, das ist richtig.
Spielercharakteren.
Ja, wie bei Spielern.
Wenn ihr also interagiert, ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, also mit Spielenden, habt ihr da so eine Favoriten Gegner sozusagen oder vielleicht auch einer, wo man sagt, ah, das ist eher uncool, also selbst wenn man jemanden spielt, der böse ist und den alle hassen und auch vielleicht zu Recht hassen, und ihr habt ja die Empathie auch schon gezeigt, zu sagen, ne, das ist klar, ist das krass, da so einen Endgegner zu haben, und dann wird man vielleicht frustriert und dann ist man vielleicht geladen und so weiter. Gibt es von eurer Seite vielleicht was, was ihr Spielenden mit an die Hand geben könnt, zu sagen, beachtet das vielleicht mal, wenn ihr mit dem Endgegner hantiert, oder welche Spielenden sind euch dann willkommen auch in solchen Situationen? Könnt ihr dazu was sagen?
Kann ziemlich konkret was dazu sagen. Ich bin mit meiner Rolle der Libellenkönigin sehr darauf angewiesen, dass die Spieler es tatsächlich ausspielen, was für eine Aura ich habe. Ja, das kannst du nicht tellen, das muss ich spürbar machen über körperliche Präsenz, über psychische Kräfte, keine Ahnung was, ja, nenne es irgendwie ja Aura oder sonst irgendwas, wenn die Spieler dafür sensibel sind und tatsächlich auch mich in der Rolle mitspielen, ein Stück weit auch hochspielen und trotzdem ihre Bühne kriegen. Da bin ich immer unglaublich dankbar. Das Schlimmste, was mir in meiner Libellenrolle passiert, sind Spieler, die sich hinstellen und sagen, bin ich immun gegen. Ja, da steht zwar hier jetzt eine Uschi vor mir und ja, die sieht ja ganz interessant aus und das ist ja alles ganz witzig und sehr alles ganz nett, aber es bockt mich nicht.
Das verpufft
Das
so, oder?
zerstört unglaublich und nimmt auch den Spielern unglaublich viele Möglichkeiten. Ja. Weil es ist auch ein Erfahrungswert, den Spieler immer wieder machen. Du triffst auf die Libellenkönigin, du wirst von ihr eingewickelt, aber sie gibt dich ja auch immer wieder zurück. Ja, sie schickt dich ja auch aktiv immer wieder weg mit den salbungsvollen Worten und erzähl ihnen von mir, was du gefühlt hast. Das ist ja immer der Arbeitsauftrag an jeden Spieler in der Interaktion mit der Libelle. Und wenn dann Spieler von vornherein quasi, ich sag mal, ich kann denen auch nicht vorstellen, dass nicht vorwerfen, dass sie schlecht spielen. Das wäre zu harsch. Sondern es ist einfach dieses, du hast ja, wenn du auf eine Con kommst, hast du ja in den seltensten Fällen, das ist dein Antagonist, den spielst du am besten so an und das soll derjenige transportieren. So ein Guide hast du ja nicht. Das nimmt ja auch, ist ja, nimmt ja den Spaß weg. macht es natürlich für mich an die Rolle umso anspruchsvoller, das wirklich zu transportieren, das zu leben und das quasi aus jeder Pore auszudünsten, dass es beim Spieler auch automatisch so ankommt, nicht nur über das Kostüm, sondern auch über dem, was ich mit Mimik, Gestik und Aura mache, dass derjenige sagt, okay, alles klar, ich check das irgendwie, ich mach da mal mit. Mhm. Ja. Das gelingt mir in 90% der Fällen sehr, sehr gut. Aber du hast halt auch immer wieder Spieler, die so dieses Hero-Gen haben und die einfach sagen, bockt mich nicht. Und da lasse ich auch ganz schnell von ab. Da verbeiße ich mich auch gar nicht mehr rein.
Mhm, verstehe.
Ja, ich finde, also alles, was Ira gesagt hat, Alex hat da was eingeworfen mit dem, wenn sich jemand so dagegen wehrt und immun ist und sagte, Alex, ja, das verpufft dann auch immer so. Mhm. Oh, weißt du was, das verpufft überhaupt nicht. Das ist ganz viel Arbeit, sowas wegzuignorieren und unter den Tisch zu spielen und die Aufmerksamkeit dann auf einen anderen Punkt zu legen. Mhm. Weil ich hätte die Frage, glaube ich, andersrum beantwortet. Und zwar mit welchen Spielern möchte ich nicht spielen? Und zwar genau mit denen, die zu mir kommen und sagen, ich bin mächtiger und eh geiler als du. Mhm. Nee, bist du nicht, denn die Orga hat die Handlung geschrieben und die hat einfach geschrieben, dass ich das mächtigste Wesen hier bin. Und da kannst du als Spielercharakter gar nichts gegen tun. Und ich verstehe, dass du keine Lust hast, das zu schlucken. Musst du aber, ist so. Aber das kann ich in dem Moment nicht ausdiskutieren in Outtime, denn das ist ein Outtime-Problem, sondern da musst du halt so den Zwischenrufer-Querelo-Typ, Typin oder Beyond, den musst du ignorieren, den Fokus woanders hinlenken. Und wie wahnsinnig gerne spielt man einfach mit Leuten, die halt irgendwas machen, was anbieten. Mhm. Sei es auch so, nein, in mein Lager kommst du nicht oder bleib weg von meinem Geist. Und selbst wenn jemand kommt und seine größte Schwäche zeigt, ich gehe sofort drauf ein und finde es großartig. Mhm. Besonders da ich anders als Ira aus dieser sehr anspielbaren Position einer guten, immer präsenten Maskottchenrolle in die Bösewichte gewechselt habe und da bewusst unnahbarer bin, aber immer dafür sorge, dass ich immer so ein bisschen abseits von der Schlacht stehe, so dass man da doch mal hingehen kann und sich eine Interaktion entwickeln kann oder ich die dann halt auch provoziere, freue ich mich über alles, was kommt. Mhm. Ich glaube aber, und das ist eine, ja, Tom, du darfst gerne, bevor ich noch was nachschiebe.
Ich möchte da kurz einhaken für dieses Spielproblem, dass der Spielende oder die Spielende kommt zu einem NSC, einem Statisten, und diese Person ist per Definition mächtiger, weil mächtiger steht im Drehbuch, mächtiger. Sie hat Plot-Armor, wie man das ja so in Neudeutsch nennt. Mhm. Tatsächlich gibt es dafür spielmechanische Lösungen. Man kann das über eine Regiekarte machen. Es gibt Orgas, die dir quasi ins Gesicht sagen, wenn du hierher gehst, werden die NSCs dir dreimal sagen, wenn du weitergehst, wirst du sterben. Und wenn das bewusst ist, dann nach dreimal und dann halt letal verletzt wirst, wird der Charakter sterben. Dann wusstest du es aber auch vorher. Also es gibt diese Spielmechaniken. Sie werden scheinbar nur dort, wo ihr quasi eingesetzt werdet als NSCs, nicht benutzt, leider. Aber es gibt hier Entwicklungspotenzial.
Ja, die gibt es auch und die sind großartig und ich hoffe, ihr habt das rausgehört, ne, mit diesem Steigern des wirklich, wirklich wirst du da sterben, dass man da im In-Time gerade die Out-Time-Ansage maskiert hat, dass man damit meint, das wird gefährlich und zieht vielleicht den Charaktertod nach sich. Hm. Das ist schon zu lange. Diese 3 extra Sekunden möchte ich dem Querulant nicht geben, weil dann erhebt sich der Nächste und ich kann die nicht alle verbal adressieren in dem Moment, sondern muss einfach die Crowd unter Kontrolle halten, schon vorher. Das ist so dieser Moment, den ich da gerade anzitieren wollte. Aber ich habe für euch Frauen und die, die sich als Frauen fühlen da draußen, einen ganz heißen Tipp. Ich habe ja das Gefühl, dass wir Frauen sowieso die besseren Bösewichte sind und die größeren Rollen bekommen, weil wir so geile Kostüme haben, was nicht daran liegt, dass wir alle schneidern können, sondern weil wir so hartnäckig sind und weil wir auch einfach das schöne Geschlecht sind. Aber ich habe das Gefühl, wir haben noch einen ganz anderen Bonus. Und zwar wir stehen außerhalb dieses Testosterongeschubses. Die männlichen Anführer unter sich im Lager, die haben sich eh alle in den Haaren, weil da so eine Testosteron-Rangordnung immer hin und her geht. Und die haben gerne mal keine Lust, gegen einen männlichen Bösewicht zu unterliegen. Wenn sie aber gegen einen weiblichen Bösewicht unterliegen, scheint das auf der Rangfolge der Spielerseite nicht so viel Auswirkung zu haben. Und die weiblichen Anführer, die dann vielleicht auf unserer Ebene mit uns so ein Zickenproblem dann OT haben, die bringen das immer nicht aktiv auf den Tisch, sondern das wird dann eher hinter der Kulisse mal ausdiskutiert. Und plötzlich kann man diese großen Szenen total ungestört durchspielen und hat nicht dieses, aber mein Hammer ist länger, nein, mein Hammer ist länger, sondern man kann wirklich in den Rollen bleiben und in den Mechaniken bleiben. Und vielleicht kriegt man dann mal auf dem Parkplatz zu hören, so, ey, warte mal kurz, du bist ja voll nett. Ich dachte die ganze Zeit, du bist voll so eine Piep. Und ich fand dich in deiner Rolle so richtig scheiße, aber du bist ja voll die nette Person und ey, cool, danke nochmal. Ja. Und dann, also das ist so die Art, wie Frauen dann halt häufig Sachen aus dem Weg schaffen. Und das macht es halt auch bei diesen Szenen und diesen querulanten Szenen für uns echt ein bisschen leichter. Also glaub mal nicht, die größten Rollen innerhalb des deutschen Lab-Gefüges werden von Männern besetzt. Sind sie nicht. Ja. Wir Mädels, wir sind, glaube ich, viel, viel erfolgreicher.
Da sprichst du auf jeden Fall einen interessanten Aspekt an. Tom und ich hatten heute erst über eine weitere Folge drüber nachgedacht, über wie weit sind wir Geschlechterrollen geprägt und wie weit wirkt sich das halt auch im Lab aus. Aber dieses Fass würde ich für heute leider nicht ganz so weit aufmachen. Ich glaube, wir sprengen sonst den Rahmen. Wir sind ja schon fast bei einer Stunde angekommen.
Ja.
Dann haben wir noch 10 extra Minuten wie in der Folge davor.
Wir haben schon ganz viel gesagt. Das ist auch echt, echt fantastisch. Das Feld ist so groß und ihr habt so viele interessante Sachen dazu zu erzählen. Auch diese Einblicke hinter die Kulissen. Das macht ja eine ganz, ganz weite Tür auf. Und hoffentlich auch schafft auch ein bisschen Empathie auf spielenden Seite zu sagen, ey, das ist auch ein harter Job, den ihr da, oder auch eine verantwortungsvolle Rolle, die ihr da bekleidet.
Böse sein macht einsam, muss man auch wirklich mal sagen. Es macht ein Stück weit einsam, weil ich habe immer wieder auch erlebt, gerade auch in meinem Militärsetting, dass die Charaktereigenschaften meines Leutnants auf mich ins OT umgelegt werden und Leute mir wiedergespiegelt haben, wie sie ihrer finden, obwohl sie ihrer gar nicht kennen, weil sie nur den Leutnant kennen. Ja. Also das ist tatsächlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Was macht diese IT-Rolle in Umlegung auf den OT-Charakter, obwohl man diesen OT-Menschen überhaupt nicht kennt? Mhm. Und ja, böse sein macht einsam. Da bleibe ich bei.
Ich möchte euch alle ins Backstage einladen übrigens. Kommt zu uns ins Backstage, zu den NSCs und sagt uns, wie ihr das fand. Und ich möchte an diesem Moment meinen geheimen Lieblingsmoment mit Ira schnell noch offenbaren. Eigentlich ist es nicht mein Moment mit Ira, sondern es ist Iras Moment mit uns. Denn auf einem der ersten Cons nach der Pandemie kam Ira gerade mega müde und abgekämpft vom Schlachtfeld zurück. Der letzte Auftritt der Libellenkönigin war es und schlich sich eigentlich nur ins Hauptquartier, also in die Maske zurück. Und plötzlich bleiben die Spieler stehen, sehen sie mit ihrer kleinen Entourage, wie sie versucht, da durchzuschlüpfen, bleiben stehen und geben Standing Ovation und klatschen und schreien und bejubeln die Libellenkönigin, und ihre hat natürlich ihre Arme schon geixt gehabt, um zu zeigen, ich bin OT, aber ich meine, sie kann sich ja nicht in die Mitte ins Gebäude beamen, ohne jemanden zu treffen, und schlich sich da wirklich rein und alle Spieler klatschten und rasteten aus. Und das ist ganz toll, und für sowas lebt man, für sowas kauft man nochmal das extra Accessoire, weil es schöner ist, oder man schleicht sich nachts nochmal auf die Wiese und guckt, wo kann ich gut auftreten, wo kann ich gut verschwinden, und kriegt nur 3 Stunden Schlaf und ist immer eine halbe Stunde vor allen anderen NSCs fertig, denn Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, und und das tun wir für euch.
Als Festrolle hast du die Verantwortung für deine Mit-NSCs, die nicht auch noch warten zu lassen. Die Hälfte seines Lebens wartet der NSC vergebens, und aber nicht bitte auf die Festrolle.
Das sind doch tolle Abschlussworte für heute.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich fragenlos glücklich und
tolle Einblicke.
Ich komplimentiere euch jetzt hinaus. Das ist wieder mein Verlies. Es gehört mir allein und der Alex.
Ja, ganz lieben Dank, dass ihr uns so tolle Einblicke gewährt habt und so offen darüber auch gesprochen habt, über die Bedeutung und Schwierigkeiten da auch.
Das, glaube ich, immer wieder gern.
Wissen manche, glaube ich, gar nicht so abzuschätzen.
Ja.
Finde ich sehr lieb von euch. Dankeschön.
Genau, und ab in 2 Wochen gehört der Podcast uns. Herzlich willkommen bei Alles Böse, eurem Lieblings-Dark-Podcast.
Genau. Okay, das nahm eine neue Wendung.
Alles klar.
Dann vielen Dank, dass ihr da wart.
Habt noch einen schönen Abend. Vielen lieben Dank.
Danke für die Einladung,
Alex. Ja, danke. Danke euch für die viele Redezeit und fürs Interesse. Vielen Dank.
Klar. Ja. Dann bis bald.
Für alle anderen bei Fragen, Wünschen, Anliegen oder dem Link zum Discord tatsächlich einfach alleslab@posteo.de. Dort werden wir vermutlich, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, Bilder und oder Erzählungen oder Diskussionen zu dieser Folge vorfinden. Und natürlich für mich relativ wichtig, und diesen Schluss möchte ich kurz noch ziehen, wenn ihr tolle Ideen habt, wie man eine Grundausstattung für einen bösen NSC zieht, was man da so mitnimmt und ähnliches, wenn ihr Schnittmuster habt oder irgendwas, postet es. Wir freuen uns darüber, weil nicht nur wir es benutzen können, sondern es alle und die Community benutzen kann und vermutlich es irgendwann im Lab-Wiki landet. An dieser Stelle nach den Heinz zum Lab-Wiki. Er muss natürlich sein. Ja. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis bald. Wir hören uns.
Alles klar. Bis dann. Tschüss.